Wie bist du denn eigentlich zum Radsport generell gekommen?
Über einen Fahrradurlaub an der Müritz eigentlich.
Ach, wie schön.
Ich habe auch eine Vierereinheit mitgemacht, wo ich mal wieder auf dem Zeitfahrrad saß. Das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung jetzt nach der Ruhr. Das war eigentlich ein ganz cooler Moment.
Theo Reinhardt, er hat so viele Trikots und so viele Medaillen gewonnen. Er ist Bundestrainer.
Bundestrainer Technik und Taktik. Ich habe da jetzt nie zu den absolut krass großen Talenten gehört. Also mein Sohn hat mehr Räder als ich auf alle Fälle.
Trainierst du denn eigentlich noch?
Wenig, ja, sehr wenig tatsächlich.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 129. Heute mal wieder ein Bahnradsport-Special. Wir haben Theo Reinhardt bei uns im Interview. Er hat unzählige Medaillen gewonnen, unzählige Trikots eingesammelt, Weltmeistertitel, Europameistertitel, zusammen unter anderem mit unserem Freund Roger Kluge. Und er ist jetzt im Trainerstab des Bundes sozusagen. Er ist Bundestrainer.
Genau.
Aber vorher wollen wir einmal ganz kurz über den Profisport reden und über einen Leserbrief, den wir bekommen haben. Was willst du zuerst haben? Profisport oder Leserbrief?
Den Leserbrief.
Okay. Maike hat uns geschrieben, liebes Team. Damit sind wir beide gemeint.
Ach, es ist schön.
Ich habe eure Podcast-Folge 127, Reisetipp Lyon, gehört und hierzu eine kurze Frage. Und zwar geht es um den Sack, den ich benutzt habe für mein Fahrrad im TGV. Könntest du mir bitte sagen, welchen Fahrradsack du für die Züge verwendest? Muss ich für die Mitnahme des Fahrrads im TGV nur das Vorderrad ausbauen? Also erstmal diese Fahrradtaschen, das sind wirklich nur so ganz leichte, dünne Taschen. Ja? Die sind auch gar nicht so teuer, kosten irgendwas zwischen, sagen wir mal, 30 und 50, 60 Euro. Meine ist von Butz Sports, eine französische Firma. Gibt es, glaube ich, auch bei Decathlon zu kaufen. Es gibt aber noch zig verschiedene Firmen, die solche Fahrradtaschen eben machen. Auch die Größen sind unterschiedlich. In meinem Fall, für den Sack, den ich gekauft habe, hat es ausgereicht, das Vorderrad rauszubauen und das Hinterrad drin zu lassen. Aber im TGV meine ich, mich daran erinnert zu haben, dass ich das Hinterrad auch rausgebaut habe. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Jedenfalls im TGV war die Ablage viel, viel größer als im deutschen ICE. Da konnte ich in dieses Regal gar nichts reinpacken, aber im TGV konnte ich mein Fahrrad reinpacken. War ein bisschen ja, so hart an der Grenze, aber der Schaffner war total cool und ich habe das so ein bisschen festgedongelt, dass das da eben nicht rausfallen kann.
Und dann noch für dich ein Tipp aus meiner Japan-Zug-Erfahrung, die ich gesammelt habe, weil in Japan ist es ja vorgeschrieben, dass alle Fahrräder in einen Sack eingepackt sind oder eingepackt generell, und da gibt es die sogenannten Rinko-Bags. Und wenn du einfach mal unter dem Begriff Rinko-Bag schaust im Internet, dann findest du alle Varianten von Taschen, die leicht sind, klein zu machen sind, für alle Arten von Fahrrädern.
Maike, ich schreibe dir auf jeden Fall noch mal eine Antwort auf die E-Mail, dann hast du das alles nochmal schwarz auf weiß.
Und stopp! Ja, ich habe noch den Spezialtipp.
Oh, der Alex-Spezialtipp.
Wir hauen mal wieder einen raus hier. Wenn du dein Fahrrad schützen möchtest auf irgendeinem Transport und du hast nur so eine dünne Tasche und du bist so ein bisschen unsicher, wie das ist mit dem Anecken und so weiter, da gibt's einen ganz einfachen Trick. Und zwar hol dir aus dem Supermarkt irgendein Pappkarton oder zwei und eine Rolle Zellophanfolie. Und dann legst du einfach so den Pappkarton links und rechts um dein Rad und wickelst das großzügig mit dieser ganzen Rolle Zellophanpapier ein und du wirst sehen, dein Fahrrad ist sofort geschützt. Damit hast du nicht gerechnet, Martin.
Trick 17. Kommen wir ganz kurz zum Profisport, zum internationalen Profisport. Ich habe gelesen, dass Jonas Vingegaard beim Giro d'Italia und bei der Tour de France starten wird.
Ups, Er hat sich ganz schön was vorgenommen.
Ja, ja, das berichtet so ein niederländisches Portal namens Wielofleets. also die beziehen sich auf eine Quelle eben aus dem Team Visma Leasebike. Und jetzt, wo wir gerade diesen Podcast aufnehmen, dazu muss man sagen, es ist Dienstagmittag, ist gerade die Teamvorstellung in Spanien und da wird das wohl offiziell bekannt gegeben. Und schon Ende des vergangenen Jahres meinte Jonas Vingegaard, dass er lieber zum ersten Mal den Giro als ein drittes Mal die Tour gewinnen würde. Weil, hat natürlich auch ein kleines Geschmäckle, was heißt Geschmäckle, so einen kleinen Hintergrund, denn sollte ihm das gelingen, dann wäre er einer von diesen ganz Großen, die alle drei großen Landesrundfahrten mindestens einmal gewonnen hätten. Weil die Vuelta hatte, die Tour hatte, den Giro noch nicht.
Naja, jeder Mensch braucht ein Ziel, oder?
Ja, ich finde das super. Ich finde ja generell den Giro super.
Ich weiß, aber du warst ja noch nie da.
Nee, das ist immer so früh im Jahr. Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss das irgendwie mal hinbekommen, das stimmt schon.
Ich war auch noch nie da irgendwie, aber es muss gut sein.
Dann kommen wir jetzt zu unserem Interview. Es ist ja bald Six Days hier in Berlin, das große Sechstagerennen bei uns im Velodrom und einer der großen Player auf der Bahn im deutschen Radsport war und ist Theo Reinhardt. Wie gesagt, er hat so viele Trikots und so viele Medaillen gewonnen, das lässt sich in Zahlen alles gar nicht mehr ausdrücken. Und vor allem ist er jetzt Bundestrainer. Da schauen wir auf die aktuelle Arbeit und vor allem wir schauen so, was das alles privat mit ihm gemacht hat.
Ganz genau.
Und wir haben auch noch Tickets für euch für das Sechstagerennen, aber dazu dann mehr im Outro.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Theo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Jetzt kommt das Berliner Sechstagerennen, so langsam aber sicher immer näher. Es ist ja als Berliner dein Heimrennen und jetzt die erste Ausgabe, wo du nicht aktiv im Sattel sitzen wirst. Wie fühlst du dich so dabei?
Tatsächlich wurde ich jetzt in den letzten Tagen öfter darauf angesprochen, natürlich mit dem immer näher kommen der Tage. Eigentlich relativ entspannt. Ist ja jetzt so, dass ich jetzt schon bei einigen Rennen an der Seite stand als in Form von einer Betreuung dann eher. Ja, eigentlich ist es relativ entspannt. Mal gucken, wenn ich dann am Freitag doch vielleicht die Halle betrete, wie es dann ist, ja.
Was hat denn das Berliner Sechstage-Rennen für einen Platz in deinem Herzen?
Ja, ein sehr, 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 sehr großes, ne? Also ich glaube, man konnte das auch dem Abschied letztes Jahr so ein bisschen entnehmen, dass natürlich das schon eine riesen Bedeutung für mich immer hatte. Vor allem der Ort Velodrom. Im Grunde genommen hat da alles angefangen für mich, auf der Tribüne sitzend, den großen Jungs unten zujubeln mit meinen Eltern und mit der Idee oder dem Kopf dazu zu sagen, ja, ich möchte da unbedingt mal unten mitfahren. Das hat da dann auch geklappt und dementsprechend die Erinnerung und die Verbindung ist halt sehr, sehr intensiv, ja.
Jetzt hast du ja unglaublich viele Bahnen gesehen in deinem Leben auf der ganzen Welt. Ist die Berliner Bahn was Besonderes?
Naja, erstmal schon aus dem Grund, dass es meine Heimbahn ist, mein Zuhause sozusagen. Aber das Berliner Velodrom zählte immer zu den schnellsten und größten Bahnen auch der Welt. Ne? Es passt eine Riesenanzahl an Zuschauern rein. Es ist so, wenn die Halle ausverkauft ist, dann ist es ein Riesenkessel, weil die Zuschauerränge ja gestaffelt nach oben gehen. Und das ist einfach eine wirklich kranke Kulisse von unten und eine Riesenstimmung, wenn wirklich das Haus voll ist und dementsprechend ist es schon was sehr, sehr Besonderes, dort auch fahren zu können, ja.
Schön. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen vom Sechstage-Rennen bis hin zum Weekend, wo es dann nur noch 2 Tage geht?
Ja, schwierig, ne? Also 6-Tage-Rennen war schon immer so klassisch und es sind halt auch 6 Tage und das gehört halt auch dazu und dementsprechend war dann so diese Entwicklung, die es genommen hat, natürlich auch für uns Rennfahrer nicht einfach, das auch so ein bisschen zu akzeptieren und auch ein bisschen zu verinnerlichen, dass es jetzt nur noch 2 Tage sind oder bei anderen Rennen vielleicht 3 oder 4. Ich glaube, für die Veranstaltung selber war es sehr, sehr positiv. Ja. Ich denke schon, dass man jetzt eine gute Sache daraus gemacht hat und einen Weg gefunden hat, die Veranstaltung an sich selber am Leben zu halten. Ja, es ist jetzt einfach kurz und intensiv, vor allem intensiv für alle, glaube ich, sowohl für die Zuschauer als für uns Rennfahrer. Ich glaube, das ist nicht schlecht für so eine große Stadt Berlin, die ja tagtäglich hunderte von Facetten bietet, die man erleben kann, da einfach gebündelt an 2 Tagen eine gute Veranstaltung zu liefern. Und deswegen denke ich, ist es ist eine sehr, sehr positive Entwicklung.
Ja, irgendwie ist es ja auch so, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen gefühlt immer kürzer geworden ist. Ne? Sei es, wir streamen irgendeine Serie und erwischen uns, dass wir dabei selber auf dem Telefon noch rumdaddeln, obwohl wir eigentlich was gucken wollen. Musikalben werden kürzer, Songs werden kürzer. Hat irgendwie alles so einen Touch davon. Und vielleicht ist dann eben so ein Zwei-Tage-Format irgendwie auch zukunftsträchtig. Kann ja auch sein.
Ja, ich denke absolut. Und ja, wie du halt sagst, für die Zuschauer gibt es halt schnell ein Ergebnis. Ne? Bei 6 Tagen hat es halt doch ein bisschen gedauert, bis es endlich ein Ergebnis gab. So, es hat sich über die Tage dann natürlich so ein bisschen ja aufgestaut natürlich. Und dann war der Dienstag mit Sicherheit auch spannend. Aber jetzt so in der Kürze ist es vielleicht gar nicht schlechter für den Zuschauer, dann schnell ein Ergebnis zu sehen.
Jetzt bist du Trainer. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, die Entscheidung war eigentlich schon viele, viele Jahre in meinem Kopf. Ich hatte immer mit dem ja Erwachsenwerden und Reifen immer die große Intention, auch Wissen oder auch Erfahrungen weiterzugeben. Auch aus dem Grund, weil ich selber so groß geworden bin, dass ich auch viel von älteren Sportlern profitiert habe, die mich dann an die Hand genommen haben, mir Tricks und Kniffe und so weiter beigebracht haben. Ich erinnere mich dann ganz klar an die Zeit mit Robert Bartko beim 6-Tage-Rennen, wo ich damals noch in den 6 Tagen ja extrem viel gelernt habe, mitgenommen habe und mir das für meine weitere Laufbahn sehr, sehr doll weitergeholfen hat. Und das war einfach so, wo ich gemerkt habe, ja, das ist absolut auch mein Favel, dass mir das Spaß macht. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich den Weg jetzt dann auch erstmal so einschlagen konnte.
Wie sieht da deine Arbeit generell so allgemein erstmal aus?
Ja, also ich übernehme vor allem die Aufgaben des wirklichen Wettkampfcoaches, kann man so sagen. Ne? Also es geht wirklich viel darum, die Sportler ja auf den Wettkampf dann einzustimmen, viele technische und taktische Dinge zu besprechen zu den Rennen, ja, und dann letztendlich auch am Rand zu stehen und anzuleiten. Auch in den Trainings ist die Hauptarbeit quasi darin, dass man versucht, in diesem technisch-taktischen Bereich vor allem viel zu arbeiten. Und das ist so meine Hauptaufgabe.
Wie ist dein offizieller Titel jetzt?
Bundestrainer Technik und Taktik.
Okay. Gibt es da noch einen anderen Bundestrainer dann für andere Bereiche?
Ja, genau. Also es ist schon so gestaffelt, dass die jeweiligen Altersklassen einen zuständigen Bundestrainer an sich noch dann haben. Und ich komme dann zusätzlich dazu und nehme dann einige Aufgaben der zuständigen Bundestrainer ab und vereine die dann mit meinen eigenen Aufgaben noch mit dazu.
Also bist du nicht für eine Altersklasse zuständig, sondern für mehrere?
Ja, ich mache zusätzlich noch den U23-Bereich Bahnausdauer. Da bin ich sozusagen der zuständige Bundestrainer. Es ist aber bei uns auf der Bahn so schon gekoppelt mit der Elite, dass viele U23-Fahrer ja auch in der Elite schon starten, weil das ja mehr oder weniger ein Bereich ist, bis auf gesondert die U23-EM, wo es nochmal abgesplittet wird, sodass das ja immer auch in Absprache und in Zusammenarbeit mit dem Elite-Bundestrainer dann erfolgt.
Wie sieht deine Arbeit dann vor Ort jetzt im Velodrom aus, wenn das 6-Tage-Rennen ist? Was machst du da?
Ja, wir haben 2 junge Sportler dieses Jahr zum ersten Mal dort im Einsatz, Attila Höfig und Hugo Esch. Da werde ich dann die Betreuung vor Ort übernehmen, so ein bisschen versuchen, die Rennen so ein bisschen anzuleiten, vielleicht mal eine kleine Taktik auch vorzugeben, aber vorrangig beobachten und dann für die nächsten internationalen Aufgaben quasi ja auch Sachen mitzunehmen, um sie dort dann anzuwenden.
Als Bundestrainer guckst du dir auch viel die Konkurrenz an im Ausland?
Ja, absolut. Das ist natürlich so, dass das täglich Brot auch, ne? Es lebt der Sport davon, dass man auch immer wieder zu anderen Nationen guckt und was passiert da und welche Sportler kommen dort jetzt neu hoch oder sind dort auf dem Weg nach oben. Ja, das ist eine ganz, ganz klare Aufgabe.
Hast du jetzt schon einen Favoriten für das 6-Tage-Rennen hier in Berlin, wer das so abräumen könnte?
Da bin ich sehr national stolz, wenn man das so sagen kann. Aber ich würde meinen Hut mal ins Feuer werfen für Kluge und Augenstein, ja.
Hätten wir auch gesagt. Aber wir formulieren die Frage anders. Wer sind denn die größten Gegner für die beiden? Die stärkste Konkurrenz.
Alle. Wenn man gewinnen will, muss man sich immer gegen alle durchsetzen, ganz klar. Ja, es ist wieder ein sehr, sehr junges Feld auch. Ne? Es gibt viele Rennfahrer, die zum ersten Mal dabei sind. Und da ist es dann halt auch immer so, dass man auch immer mal mit einer Überraschung rechnen muss. Und der Favoritenkreis an sich auf dem Papier, würde ich sagen, ist vielleicht ein wenig kleiner. dieses Jahr im Vergleich zu anderen Jahren, aber wie gesagt nur auf dem Papier, liegt so ein bisschen daran ja, dass die EM gleich im Anschluss erfolgt und einige Rennfahrer schon dann in der Türkei sind, andere noch nicht. Aber das macht es eben nicht einfacher. Das macht es eher komplizierter und unübersichtlicher, weil man eben vielleicht noch nicht so einschätzen kann, wie das Rennen ablaufen kann. Und man muss dann tatsächlich auf alle achten, weil man eben vielleicht noch nicht, weil man viele Rennfahrer noch nicht so kennt, ja.
Jetzt als Trainer hast du doch sicherlich mehr Zeit für Familie und Freunde als zu deiner aktiven Zeit. Oder ist das vielleicht ein Trugschluss?
Oh, ich würde es fast unter Trugschluss verbuchen. Nein. Man hat anders Zeit. Es gibt dann, also ich kann meine Prioritäten einfach natürlich auch so ein bisschen anders setzen. Und wenn ich dann Zeit habe, dann muss ich es vielleicht nicht noch mit Training oder wie auch immer verbinden, sondern kann es wirklich auf die Familie dann ummünzen. Und es ist anders, aber nur bedingt mehr.
Ja. Wie kann man das am besten unter einen Hut bringen, Familie und Job mit den vielen Reisen und so?
Naja, nur mit einer hohen Akzeptanz der Familie letztendlich, ne? Also das ist schon so, dass ich in meiner Person eine Menge Glück habe mit meiner Lebensgefährtin, die da mit dem Sport mit mir natürlich groß geworden ist, eigentlich auch selber aus dem Sport kommt, vieles sehr, sehr gut einschätzen kann und da nah dran ist. Und dementsprechend auch weiß, was alles dazugehört und eine extreme Rücksicht nimmt und mir da auch Freiheiten gibt, die ja vielleicht nicht ganz normal sind, aber das gehört eben dann dazu. Und da schätze ich mich natürlich sehr glücklich, dass das so kommt oder gekommen ist.
Dein Sohn ist ja auch Radsportler. Wie alt ist er gerade?
Der ist 9.
Wie kam das so? Aus freien Stücken oder wollte er dem Papa nacheifern?
Aus freien Stücken?
Naja, kann doch sein. Es gibt ja so diese Eltern, die dann sagen, du machst das jetzt.
Ich habe Riemchen für die Pedalen gekauft und da wurde er dann festgekettet mit einem Schloss und seitdem genau. Kommt er dann nicht mehr runter.
Seitdem ist er auf der Bahn.
Nein, also er hat eine sehr, sehr krasse Motivation, was mit Sicherheit damit zusammenhängt, dass ihn das, was er bei mir erlebt hat, extrem geprägt hat. Er war viel dabei auf den Wettkämpfen, ja, also meine Lebensgefährtin und auch dann dementsprechend mein Sohn haben schon versucht, auch bei vielen Wettkämpfen mit dabei zu sein. Und somit ist er ja damit groß geworden von Anfang an. Es war seine eigene Entscheidung. Wir hatten ihn vorher mal beim Handball untergebracht, womit ich auch sehr glücklich war, muss ich sagen. Aber es hat nur wenige Zeit gedauert, bis er unbedingt aufs Fahrrad wollte und Fahrrad fahren möchte. So jetzt standardmäßig immer, überall.
Gibt es schon eine Richtung, in welchen Bereich ihn am meisten interessiert? Oder ist das jetzt alles erstmal egal?
Die wollen doch alle Tadej Pogacar werden, oder?
Ja, nee, klar, das ist natürlich der Name, der auffällt. Für mich ist natürlich absolut klar, dass es nur auf einer Bahn eine Zukunft gibt. Nein, ich bin sehr überrascht. Er hat wirklich eine sehr, sehr große Liebe für den Cross-Sport jetzt schon gefunden. Mittlerweile ist es ja so, dass auch in den sehr, sehr niedrigen Altersklassen die Crossrennen schon gefahren werden. Also eine U11, verbunden natürlich mit Laufen noch, aber auch immer sehr, sehr lange Strecken auch schon dann auf dem Fahrrad. Und das macht ihm sehr, sehr viel Spaß, was mich verwundert, weil ich war dafür nie ein Typ. Wie gesagt, er ist noch so jung, das ist ja so weit weg, dass man sagen kann, da erfolgt irgendeine Spezialisierung. Und ich glaube, es ist auch gut, erstmal alles im Radsport zu durchleben.
So als Eltern macht man sich ja dann auch immer Gedanken, du weißt es ja auch, man kann sich auf dem Fahrrad schnell mal lang machen. Wie fährt da so die Angst bei euch mit? Kinder fallen jetzt noch nicht so tief wie erwachsene Leute, aber trotzdem kann ja immer auch irgendwie was passieren.
Absolut. Ich dachte immer, ich bin sehr, sehr entspannt, weil ich es ja selber gut kenne und weil auch Hinfallen dazugehört, weil es einmal normal ist, aber ich bin sehr, sehr nervös am Rand tatsächlich. Ja, ich möchte einfach, dass nichts passiert tatsächlich, auch wenn ich weiß, dass es dazugehört und auch passieren wird und auch passieren muss letztendlich, aber ich bin nervöser als gedacht.
Dadurch, dass dein Sohn aktiv ist, kannst du ja auch sehr gut einschätzen, wie es gerade so um die Jugendarbeit in Deutschland steht oder vielleicht auch in Berlin. Kannst du das für uns ein bisschen einschätzen?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr positiv ist. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr großen Nachwuchs auch mittlerweile gibt. Zumindest lässt sich das so aus den Rennen, bei denen ich jetzt so mit bei bin im Nachwuchsbereich, ja, erschließen. Ich finde die Felder schon angemessen groß und es gibt ja auch wirklich mittlerweile zig Nachwuchsveranstaltungen, sei es die Ostthüringen-Tour, sei es die Allgäu-Tour, wo auch für den Nachwuchs schon Rennen geschaffen werden, die über mehrere Tage gehen und die sind sehr, sehr gut besucht, große Teilnehmerzahlen. Ich denke auch, dass sich wirklich bemüht wird darum, gute Nachwuchskonzepte zu leben in den Vereinen und auch von Seiten des Verbandes, also in dem Fall German Cycling, wird da versucht, sehr, sehr große Stücke in den Nachwuchs zu stecken, um da auch gute Arbeit zu machen, um ja vielleicht dann den nächsten Pogacar in Deutschland vielleicht mal groß werden zu lassen.
Wie ist denn das mit Lipowitz? Ist das ein Vorbild? Wollen die Kids wegen ihm vielleicht anfangen? Kriegst du sowas mit?
Tatsächlich müsste ich jetzt die Frage mit Nein beantworten, was aber wahrscheinlich einfach daran liegt, dass es im Radsport im Moment so eine absolut dominierenden Rennfahrer gibt, die natürlich eine mega Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ganz klar. Ja. Und dieses Vorbilder entwickeln kommt natürlich auch über Medien. Heutzutage Social Media, Instagram, alles sowas. Und da sind natürlich dann gerade die dominanten Rennfahrer sehr, sehr präsent. Und dementsprechend ist, glaube ich, der Name Lipowitz schon bekannt und auch zugegen, aber leider überschattet von vielen anderen Namen, Evenepoel, Pogacar und so, was natürlich sehr, sehr schade ist und vielleicht auch so ein bisschen an den deutschen Medien dann letztendlich liegt, da vielleicht mal ein bisschen Gas zu geben. Aber bei der Entwicklung, die Florian Lipowitz genommen hat oder auch wahrscheinlich jetzt noch weiter nimmt, ist es definitiv denkbar, dass es ein großes Vorbild wird.
Als erfahrener Profi und auch als aktiver Trainer, da ist man ja als Vater dann vielleicht mal ein bisschen schnell mit einem gut gemeinten Rat. Sucht dein Sohn diesen Rat, deinen Rat, oder will er sich von dir schon emanzipieren mit 9 Jahren und will seine eigenen Fehler machen?
Ja. Nein, also er mag es schon, wenn ich bei den Rennen dabei bin, und er legt auch mit Sicherheit Wert auf meine Meinung, aber er ist schon sehr, sehr versiert. Die Mama spielt eine große Rolle für ihn, ist die absolute Bezugsperson. Natürlich, weil ich ja auch große Zeiten auch unterwegs bin, war. Dementsprechend, ich bin da sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend auch. Wir haben einen super Trainer im Verein, die einen guten Job machen, und ich versuche mich da eigentlich wenig einzumischen, weil ich glaube ich, denke, dass das eher positiv ist, da jetzt nicht immer als Vater auch eine Trainerrolle oder Beraterrolle zu übernehmen. Wie gesagt, ich bin der Vater und ich freue mich, wenn er erfolgreich ein Rennen bestreitet, aber es ist für mich genauso toll zu sehen, dass er überhaupt Sport macht, und deswegen versuche ich mich da eher in den Hintergrund zu stellen.
Trainierst du denn eigentlich noch?
Wenig, sehr wenig tatsächlich. Ja, was ich vorhin gesagt habe, ist halt so, dass sich die Prioritäten einfach so ein bisschen verschoben haben und dass ich die freie Zeit, die ich habe, sehr, sehr gern mit der Familie verbringe und dann auch meine eigenen Interessen, die vielleicht dann mal wären, aufs Rad zu steigen, hinten anstelle, was auch okay ist. Ich gehe sehr, sehr gerne dann natürlich mit dem Kleinen mal eine Runde Radfahren, aber das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt für mich vielleicht noch kein Training dann nennen, was auch gut so ist, ein Glück. Ja, sehr, sehr wenig geworden. Ich war jetzt mal mit den Juniorensportlern, war ich viel auf der Bahn in den letzten Wochen, weil wir viele Lehrgänge gemacht haben im Bereich Medicine, aber ich habe auch eine Vierereinheit mitgemacht, wo ich mal wieder auf dem Zeitfahrrad saß. Das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung jetzt nach der Ruhe. Mal gucken. Wenn das Wetter es wieder zulässt, dann habe ich mir auf alle Fälle vorgenommen, das mal wieder ein bisschen zu intensivieren.
Wenn man so ein dezidierter Bahnfahrer ist oder war, redet man da von Jahreskilometern oder ist das auf der Bahn kein Mittel, um sich zu messen?
Ja, na doch schon, aber ich selber war jetzt nie ein Freund von Zahlen. Also okay. Ich war da echt so eher der praktische Typ und hab halt trainiert und hab natürlich auch mal verglichen und geguckt, aber ich war nie ein Freund der Zahlen.
Wie bist du denn eigentlich zum Radsport generell gekommen?
Über einen Fahrradurlaub an der Müritz eigentlich.
Ach, wie schön.
Genau, wir waren mit meinen Eltern im Urlaub, mit meinem Bruder noch zusammen damals, haben dort die Fahrradwege an der Müritz sozusagen getestet, und ich bin tatsächlich so ein bisschen immer vorgestrampelt und man hat gesehen anscheinend, dass es mir Spaß macht. Und dann sind wir zurückgekommen aus dem Urlaub und über eine Freundschaft von meinen Eltern sind wir dann zu meinem Verein gekommen, damalig SC Berlin, und dann hat das seinen Lauf genommen.
Und nicht mehr aufgehört.
Jetzt schon, mittlerweile ja, aber dann in erster Linie nicht, ja, genau.
Gab es so einen Scheideweg, wo du dich entscheiden musstest? Wird es jetzt die Bahn oder wird es vielleicht der Straßenradsport? So ein Moment?
Scheideweg würde ich es nicht nennen. Ich glaube, ich habe mich schon bewusst für die Bahn entschieden. Es gab dann, oder es gibt immer natürlich dann im Nachwuchsbereich so einen Übergang, Junioren, U23, Elite, wo es natürlich darum geht, einen Profivertrag auf der Straße zu bekommen. Es hat bei mir ich nenne es mal knapp, nicht geklappt. Und dann gab es eben auf der Bahn damals, war um 2013 rum, so ein Neuaufbau, einfach durch die verpassten Olympia-Qualifikationen in einer Vierer-Mannschaft, also in der Mannschaftsverfolgung. Und das Projekt klang für mich einfach wie maßgeschneidert. Es ging darum, eine Mannschaft zu formen. Es ging darum, eine Mannschaft zu formen, in der nicht nur Sport treiben letztendlich vorrangig ist, sondern auch wirklich ein Team zu sein, Freunde zu sein, finanziell zu kämpfen. Da bin ich absolut Typ für und habe mich dann dafür entschieden, dem Projekt eben auch beizuwohnen. Und das war auch für mich die absolut richtige Entscheidung. Weiß nicht, ob man das Scheideweg nennen kann, aber ja, so ist das halt dann gekommen, dass also die Spezialisierung eben auf der Bahn seinen Lauf genommen hat.
Du hattest ja während deiner Karriere trotzdem auch Straßenrennen bestritten, weil du ja in einem Profiteam unter Vertrag warst. Ist man da als dezidierter Bahnprofi irgendwie in den Rennen vorsichtiger, weil man nicht stürzen will, wenn man weiß, dass da schnell was passieren kann?
Nee, also die Sturzgefahr ist ja immer gegeben, zu jedem Zeitpunkt im Training, bei Straßenrennen auf der Bahn. Also da gibt's, glaube ich, wenige Momente, in denen man sicher vor Stürzen ist. Ich war eigentlich jemand, der die Straße auch immer gemocht und geliebt hat. Wie gesagt, habe da auch natürlich eine Reihe von Erfolgen gefeiert, aber Angst hatte ich nie.
Du warst ja anfangs super erfolgreich, zum Beispiel mit Henning Bommel. 2018 dann der Weltmeistertitel zusammen mit Roger Kluge. Wie kam es dazu, dass ihr zusammengesteckt wurdet?
Eigentlich aus einem Gespräch mit Roger selber dann raus, als dann klar wurde, dass Madison wieder olympisch wurde, hatten wir uns beim Training getroffen, mehr oder weniger, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich hatte mit Sicherheit ein großes Talent aus deutscher Sicht gesehen, in Madison erfolgreich zu sein. Und dann haben wir uns relativ schnell zusammengeschlossen und gesagt, ja, wir können das probieren. Also vor allem aus Rogers Sicht hat er gesagt, ja, Mensch, ich könnte mir das vorstellen. Und dann sind wir ja von jetzt auf gleich sehr, sehr eng zusammengewachsen tatsächlich. Hatte natürlich auch der Weltmeistertitel 2018 mit Sicherheit mit was zu tun, aber ich glaube, wir hatten ja vorher auch schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis, wo wir beide auch gemerkt haben, dass es menschlich hervorragend passt. Und ja, so ging das dann seinen Weg.
Kanntest du Roger schon viele Jahre davor?
Selbstverständlich. Roger war ja für mich einer der Großen, zu denen ich mal irgendwie hin wollte. Ne? Und dadurch kannte ich ihn natürlich sehr, sehr gut.
Du bist ja so ein bodenständiger, realistischer Typ. Nach diesem WM-Erfolg 2018 und dann auch noch die Silbermedaille bei der EM, hast du da nicht auch schon so gedacht, oh, das könnte vielleicht so eine mega Erfolgsgeschichte werden, ihr beide zusammen, so ein Dreamteam?
Also, wie du richtig sagst, war ich mit Sicherheit oder bin ich ein sehr, sehr realistischer Typ. Und wenn man dann so im Sport reift, merkt man natürlich, okay, wie viel Talent hat man, wie viel Talent haben andere. Und ich habe da jetzt nie zu den absolut krass großen Talenten gehört. Ich habe vielleicht zu den besseren gehört, ja, aber nie jetzt so, dass man in mir wahrscheinlich jemanden gesehen hat, der ja mal so erfolgreich Radsport bestreiten wird. Ja, man ist dann irgendwie an seinen Aufgaben gewachsen. Nach dem ersten Weltmeistertitel hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, dass noch einer folgt. Aber natürlich hat man dafür irgendwie schon gekämpft und gearbeitet. Und ja, dann hat das irgendwie geklappt, dass das erstmal nicht abgerissen ist.
Vergangenes Jahr war ja ein Bilderbuchende mit dem Gewinn des Berliner Sechstagerennens. Das ganze Velodrom hat darauf hingefiebert und alle Daumen gedrückt. Was hast du davon noch in Erinnerung? Oder warst du zu sehr mit deiner eigenen Freude oder überwältigt, dass es alles so vorbeigegangen ist? Erzähl mal.
Ja, da fange ich am besten mal vorne an. denn die Geschichte ist so, dass ich eigentlich keinen Abschied wollte. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich das nicht möchte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es einen positiven Einfluss auf die Veranstaltung hat und dass es ja jemand derart interessiert, als dass man da jetzt die Zeit klauen müsste bei der Veranstaltung für sowas. Ungefähr so waren meine Gedankengänge und wurde dann von einigen Menschen, denen ich heute sehr dankbar dafür bin, überredet, das zu machen und dass das auch nötig ist. Und als der Tag dann da war und die Kulisse, auch dieses Entgegenbringen der anderen Rennfahrer an Anerkennung, Respekt und auch an Worten von es ist schade, dass du gehst und so weiter, war natürlich ja unglaublich. Also das war schon krass. Ich hatte mir schon auch vorgenommen, natürlich, wie es so ist, ein paar Worte zu sagen. Das ist hat nicht ganz funktioniert, weil ich so überwältigt war von dem, was da passiert ist an dem Abend. Und ja, jetzt im Nachhinein war das einfach nur eine glückliche Fügung, dass ich dazu ermutigt wurde, das zu machen, und hatte da, wie gesagt, tolle Menschen im Hintergrund, die das unglaublich auf die Beine gestellt haben.
Das war wirklich eine unfassbare Stimmung da im Velodrom. Das war so schön anzugucken. Du hast ja in deiner Karriere sehr viele Medaillen und Trikots gewonnen. Da könntest du wahrscheinlich ein eigenes kleines Museum mit aufmachen. Wo hast du die alle gelagert? Oder hängen die irgendwo?
Die zwei wichtigsten Trikots, also die WM-Trikots, die hängen tatsächlich im Flur im Bilderrahmen eingerahmt. Die EM-Trikots hängen so ein bisschen noch daneben auf dem Bügel, noch nicht ganz so in Szene gesetzt. Ich habe das immer relativ schnell beiseite gelegt, weil ich als Sportler ein sehr, sehr akribischer Arbeiter war und immer so nach dem einen Erfolg gar nicht so daran gedacht habe, dass jetzt, ja, ich habe schon genossen, aber es war immer so für mich, die nächste Aufgabe stand an. Und ich habe dann nach meinem Abschied, sind wir dann zu IKEA gefahren und haben eine Vitrine geholt. Und dann habe ich nach meinem Abschied zum ersten Mal angefangen, das alles mal auszupacken und in Szene zu setzen. Es war eigentlich ein ganz cooler Moment, wo mir selber, glaube ich, erst so richtig bewusst geworden ist, was es alles war und dass es dann doch eine Fülle an Erfolgen war, auf die man wirklich stolz sein kann.
Das, glaube ich, ist bestimmt ein schöner Augenblick, ja. Wie viele Räder hast du zu Hause?
Also mein Sohn hat mehr Räder als ich auf alle Fälle. So,
was? Nicht
was?
Ernst?
Was?
Ja, ein Skandal.
Also ich habe noch genau ein Fahrrad zu Hause.
Nein.
Ja.
Ein Straßenrennrad.
Ja.
Auch nicht mal eins aus Erinnerung, so von einem großen, ja, Sieg oder...
Nee, ja, das nicht. Ich habe, wir haben ja auf der Bahn, sind wir auf den Rädern von der FES unterwegs, und das ist Eigentum des Verbandes. Da werden auch Räder dann weitergegeben, und das sind ja Handarbeiten, sehr, sehr teure Räder, die man jetzt nicht einfach so mit nach Hause gibt. Ja, und das ist auch okay. Ich habe noch ein Rad in Frankfurt-Oder in unserer sozusagen Base zu hängen, mit dem ich jetzt auch dann unterwegs sein darf noch. Das ist auch das Rad, mit dem ich bei Olympia am Start war. Aber das ist nicht meins, und das werde ich auch nicht für ewig behalten können. Aber wie gesagt, das ist völlig okay, weil ja, da sollen andere Sportler natürlich auch noch was von haben. Aber wenn ich da jetzt draufsteige, dann ist es immer noch ein schönes Gefühl.
Aber wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist jetzt noch 30 Jahre Bundestrainer und dann auch an diesem Standort, dann brauchst du ja noch 30 Jahre lang dieses Fahrrad. Und irgendwann sind diese FES-Räder ja auch outdated. Es gibt ja Updates und sowas, ne? Dann brauchen die das ja irgendwann nicht mehr. Dann kannst du es vielleicht doch mitnehmen.
Naja, wenn ich Glück habe, dann werden eventuell neue Fahrräder in der Zeit gebaut von der FES. Andere Modelle, modernere Modelle. Wenn dann mein Modell, was ich jetzt zurzeit habe, vielleicht alt ist und nicht mehr gebraucht wird, dann könnte ich vielleicht nochmal anfragen, dass ich das in meinen Besitz übergehen lassen kann. Das halte ich für, also aktuell, für noch sehr weit weg, aber nicht unmöglich.
Ja, ja, okay.
Nicht so unmöglich.
Und was hast du für ein Straßenrennrad hier?
Ich habe noch ein ganz altes Rose-Rennrad.
Ja. Super. Bist du eigentlich Schrauber oder lässt du Schrauben?
Absolut lasse ich Schrauben.
Wo?
Meist dann in Frankfurt-Oder bei unseren Mechaniker vom Verband. Wir hatten lange Zeit einen auch fixen Mechaniker, der Sven Grundmann, der ist leider letztes Jahr, hat eigentlich zur Familie oder zu meiner Familie letztendlich dann schon gehört, ist leider letztes Jahr an Krebs verstorben. Das war ein sehr, sehr trauriger Moment nochmal. Ja, mit dem war ich sehr, sehr eng. Der hat ja alles für mich geschraubt im großen Vertrauen, auf den konnte man sich immer verlassen. Jetzt ist es nicht weniger schlecht. Lou Eckert heißt der Mechaniker, ja, der auch mit absolutem Herzblut diesen Job macht. Und da kann ich dann hingehen, und wenn Not am Mann ist, dann kann ich das alles fixen lassen, was zu fixen ist.
Wir unterhalten uns beide auch gerne darüber, was uns so für Kacke auf den Straßen hier in Berlin oder im Umland so passiert. Du bist ja zwangsweise dann auch viel zu Trainingsausfahrten in Berlin, im Umland von Brandenburg so unterwegs gewesen. Hast du noch irgendwie eine Story auf Lager, was dich so maßlos aufgeregt hat?
Boah, das ist, da wüsste man jetzt wahrscheinlich nicht, wo man anfangen und aufhören sollte tatsächlich. Ja, es ist natürlich der Grundkonflikt, der besteht zwischen Autofahrer und Radfahrer oder auch Radsportler in unserem Falle ja. Es gibt eine Geschichte, die ist mir immer oder bleibt mir wahrscheinlich immer mein ganzes Leben lang im Kopf. Da musste ich auch mal zum Schlichtungsrichter dann letztendlich. Und zwar sind wir von einer Trainingsausfahrt zurückgekommen über die Hohenschönhausener Brücke am Linnencenter, wenn das ein Begriff ist. Es hatte geregnet relativ stark, die Straße war nass, es war auch nicht so warm. Und auf dieser Hohenschönhausener Brücke knallten ein 40-Tonner an unserer Gruppe. Ich glaube, wir waren sechs Mann vorbei und so knapp, dass ich war vorne in der Führung auf der linken Seite, die letzte Achse vom Auflieger meine Hand berührt am Lenker. Und es ist tatsächlich nichts passiert. Die Gruppe ist dann auch rüber natürlich am Bordstein aus Reflex. Es hat sich aber jeder fangen können. Die nächste Ampel war dann rot und ich bin dann natürlich zum LKW-Fahrer, hab die Tür vom LKW aufmachen wollen, die war verschlossen.
Na klar.
Und hatte mich dann vor den LKW gestellt und wollte ihn halt aufhalten. Das ist dann so geendet, dass ich eine Anzeige wegen Nötigung sozusagen am Hals hatte.
Okay.
Ja, und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen, dass es, wie gesagt, natürlich auch aufgenommen wurde und ich dann vor einen Schlichtungsrichter gehen oder setzen musste, mit dem LKW-Fahrer gemeinsam mich entschuldigen musste, obwohl die Situation vielleicht eine andere war, aber aufgrund von Zeugenaussagen und so weiter nur die Situation, ich vor dem LKW analysiert wurde, die natürlich etwas aufgebracht war und
klar,
so weiter.
Ja, du warst ja kurz davor, vielleicht sterben zu können. So, ne?
So ungefähr. Und ja, dann war so Aussage gegen Aussage und wie gesagt, das war eine unschöne Situation, die wahrscheinlich am maßgeblichsten in meinem Kopf noch ist.
Ja.
Die vielen kleinen Situationen, die tagtäglich passieren, die lassen wir mal weg.
Ja, genau. Ja, das Blöde ist ja eigentlich, dass man so merkt, dass die, oder das sind nicht alle Autofahrer, aber es einige Autofahrer einem einfach das Existenzrecht absprechen und das nicht akzeptieren wollen, dass man auch auf dieser Straße fahren kann. Und das ist einfach nur total unschön.
Ja.
Es ist ein richtiges, schlechtes Gefühl.
Ja.
Schrecklich.
Ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auch mit der Schnelllebigkeit zu tun hat, also die allgemein so herrscht in der Menschheit heutzutage, weiß ich nicht, aber es sind ja letztendlich nur Sekunden, die man verliert bei dem Abbremsen oder Überholvorgang einer Radgruppe. Ja, es ist ja wirklich ein minimaler Eingriff in die allgemeine Zeit, die man hat.
Ja.
Und ja, aber es ist, glaube ich, einfach so, da sind Radfahrer und die stören mich und das ist halt schade, weil man ja, schon akzeptieren könnte auch, dass der eine oder andere vielleicht da gerade einen Job ausübt oder dass der eine oder andere auch dann bei den Wettkämpfen versucht, erfolgreich zu sein, auf die Deutschland dann jubelt oder vielleicht auch jubeln möchte.
Ja.
Und da gehört es eben dazu, dass wir auch unser Training ausüben und das geht halt nicht anders als auf einer Straße, ja, letztendlich. Das muss man halt so sagen.
Heißt ja auch Straßenradsport und nicht Radwegradsport.
Ja. Gibt es denn eine Ecke, wo du dich sicher fühlst, wo man entspannt fahren kann? So, kannst du sowas benennen?
Also es ist ja glücklich gekommen, dass es jetzt mittlerweile viele Apps gibt, die es ermöglichen, sich Routen zu machen, so wie Komoot zum Beispiel oder auch Strava. Und dementsprechend hat man mittlerweile einen sehr, sehr gutes Radwegenetz kennengelernt. Auch Radwege, auf denen man wirklich trainieren kann. Und trainieren meine ich jetzt, natürlich sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs als der Autonormal-Radfahrer. Ja, das Radwegnetz ist mittlerweile schon auch gerade in Brandenburg sehr, sehr gut ausgebaut, muss man sagen. Und da hat es immer Spaß gemacht, durch die Wälder zu radeln. Das ist wirklich schön. Und ja, das waren so die Lieblingsstücke dann, wenn man abseits der großen Hauptstraßen unterwegs sein konnte.
Welches Rennen hättest du denn gerne mal gewonnen? So egal ob Bahn oder Straße.
Naja, Olympia, ne? Das Madison, gerade jetzt das letzte in Paris, das hätte ich gerne gewonnen, ja. Es ist ein bisschen anders gekommen, aber ja.
Und trotzdem war es kein Anreiz, nochmal zu warten, bis die 4 Jahre um sind?
Da kommt wieder so ein bisschen der Realist ins Spiel, ne? Mittlerweile bin ich ja vielleicht noch nicht steinalt, aber fortgeschrittenen Alters, sage ich mal, aus Sportlersicht gesehen. Wären jetzt nochmal 4 Jahre gewesen und ja, man weiß ja nicht, was sich zuträgt. Wir haben jetzt Stürze erwähnt, die kommen können und die Vorbereitungszeit sind eben nicht nur mal 2-3 Monate, sondern das geht ein bisschen länger und es muss halt alles gut laufen, dass das alles funktioniert. Und ja, ich hätte jetzt nicht zu Olympia nochmal oder irgendwo anders hinfahren wollen, wo ich nicht perfekt vorbereitet gewesen wäre.
Ja.
Und mit dem Alter muss man halt dann schon gucken, dass man natürlich ein bisschen verletzungsanfälliger, auch krankheitsanfälliger wird. Ja, und deswegen war die Zeit einfach für mich zu unüberschaubar, als dass ich mich darauf einlassen konnte, das nochmal zu riskieren und vielleicht dann am Ende nochmal enttäuscht zu werden.
Klar, ja, die Möglichkeit besteht immer.
Ja. Ja. Hast du mal mit Roger Kluge drüber gesprochen, wie lange er das noch machen will?
Die Marschroute ist ganz klar, also da ist LA fest im Blick, ja. Da lässt da, glaube ich, auch nichts drauf kommen, das anzugehen nochmal.
Ja, geil. Wie siehst du deine Zukunft? Was soll in den nächsten 10 Jahren noch so passieren, sei es beruflich oder in der Familie?
die Glaskugel. Ich wünsche mir natürlich, in erster Linie, glaube ich, ist es der Wunsch, dass mein Kleiner zumindest es mal erleben darf, Sportler zu sein, weil ich glaube, dass Sportler sein ein sehr, sehr privilegiertes und extravagantes Leben ist, was ich nur jedem wünsche, dass er das auch mal so durchleben darf. Deswegen ist das, glaube ich, ein großer Wunsch, den ich habe. Ansonsten, ja, hoffe ich natürlich, dass die Familie gesund bleibt. Wir jetzt viele, viele schöne Momente erleben, die wir innerhalb des Sports vielleicht nicht erlebt haben. Spontane Urlaubstrips, Konzertbesuche. Ich glaube, Festival steht auch noch auf der Bucketlist mal zu erleben. Ja, und ansonsten rein beruflich gesehen wünsche ich mir natürlich, dass ich vielleicht einen Teil dazu beitragen kann, dass der Radsport, insbesondere der Bahnradsport, weiterhin auf dem aufstrebenden Ast ist und wir da ja vielleicht auch in LA schon mal einen Olympiasieg feiern können.
Ja, das wäre natürlich toll. Du hast gerade Festivals und Konzerte erwähnt. Was willst du dir demnächst angucken? Erzähl mal.
Ich bin da eher so der spontane Typ auf alle Fälle. Ja, ganz oben auf der Liste wäre vielleicht mal zum Tomorrowland fahren zu können, dort mal vielleicht Karten bekommen zu können. Ich war jetzt im Sommer auf dem Paul Kalkbrenner zum Konzert. Das war mein erstes Konzert in
in der Wohlheide.
Ja, genau.
Das war super.
Ja, und das sind so, glaube ich, ja, die Dinge. Konzerte bin ich jetzt mittlerweile so weit schon, dass ich auch mal alleine bei Eventim oder so reingucke und schaue, was so ist. Ja, aber da bin ich so der spontane Typ, okay, wo ich dann sage, Mensch, das klingt cool, da habe ich Bock drauf.
Super, dann viel Spaß bei den nächsten Konzerten und vor allem beim Sechstagerennen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön.
Ich finde es ja großartig, wie bodenständig und realistisch er ist. Also total geerdeter Mensch, ne?
Super, ja. Der hat, das Witzige ist ja, er ist ja, Theo ist ja auch so ein ganz ruhiger Mensch, ne? Und Roger ist ja auch so ein ganz ruhiger Mensch. Ist das das, was die beiden so gut miteinander hat funktionieren lassen? Oder eigentlich brauchst du da immer einen Gegenpol, ne?
Boah, weiß nicht, vielleicht war der Trainer der Gegenpol. Das weiß ich genau. Nicht. Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden sich sehr, sehr gut verstehen. Theo hat uns im Nachhinein noch erzählt, dass er gerade dieses Jahr besonders wenig Fahrrad gefahren ist, weil er seinen Garten gemacht hat.
Genau.
Also er hat das ganze Jahr lang über quasi seinen Garten gemacht und irgendwie ist Gartenarbeit ja auch ein sehr, sehr gutes Workout. Also Theo trainiert ab, indem er in seinem Garten werkelt.
So kann man es auch machen.
Dann kommen wir jetzt noch zu den Tickets, denn wir haben für das 6-Tage-Rennen Tickets zur Verfügung gestellt bekommen und zwar müsst ihr dafür Folgendes tun. Schaut mal auf Instagram vorbei, also auf unserer Instagram-Seite. Da gibt es einen Post, da gibt es eine Frage, die müsst ihr beantworten, vielleicht noch jemanden verlinken, der euch wichtig ist, mit dem ihr hinwollt und dann schicken wir euch für Umme am Freitag zum 6-Tage-Rennen.
Was wir schon wieder alles raushauen, ne?
Tja, so ist das halt. Ne? Wir denken an unsere Freunde da draußen.
Wir denken an euch. Denkt ihr auch an uns?
Ich hoffe es doch.
Ja.
Und damit sagen wir Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, Bikers Paradise kommt jeden Freitag raus. Wir freuen uns, wenn ihr ein Sternchen da lässt oder Glocke drückt oder sonst irgendwas. Ja? Vielen Dank. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.